laden dich ein, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du alle Ablenkungen ausräumst, dass du gnädig mit uns bist, Herr. Dass wir verstehen, was du uns beibringen willst. Amen. Nehmt gerne Platz. Es ist echt lange her, dass ich zuletzt hier bei euch war. Ne? Das liegt daran, dass meine Frau Anni und meine Tochter Clara und ich, wir durften 2 Monate Elternzeit genießen. Es war eine wunderbare und erholsame Zeit und jetzt bin ich seit 2 Wochen wieder dabei und habe richtig Spaß und freue mich auf alles, was jetzt vor uns liegt. Und wir befinden uns als Live-Kirche in einer Predigtserie. Da steht jetzt zwar, woran denkst du, aber der Titel der Predigtserie lautet eigentlich Fremde neue Welt. Du hast schon 2 Predigten, glaube ich, gehört hier in Langenfeld. Und ich werde heute die 3. halten. Und für diese Predigteröffnung, nenne ich es jetzt mal, habe ich mir einen Experten eingeladen. Einen digitalen Experten. Den möchte ich jetzt mal kurz interviewen, was der so von meiner Idee von heute Morgen hält, okay? Also, ich möchte ja heute eine Predigt halten über künstliche Intelligenz. Und ich bin ja Pastor von einer Pfingstgemeinde. Und meine Frage an dich ist, lohnt es sich überhaupt, eine Predigt über künstliche Intelligenz zu halten? Was würdest du sagen?
Absolut. Ich denke, das kann richtig spannend sein. Viele Menschen beschäftigen sich ja heute mit dem Thema künstliche Intelligenz und fragen sich, wie das mit ihrem Glauben zusammenpasst. Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, darüber zu predigen und die Leute da ein Stück weit mitzunehmen.
Ja, okay. Und jetzt mal was anderes. Heute Abend spielt ja Leverkusen gegen Gladbach. Was glaubst du, wer gewinnt?
Oh, also das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema, aber auch spannend. Ich meine, Leverkusen hat ja gerade eine richtig gute Saison und ich würde sagen, sie haben ganz gute Chancen. Ja, im Fußball ist natürlich immer alles möglich, also wer weiß, vielleicht...
Okay, danke, danke. Ja, ich könnte jetzt noch deutlich mehr Fragen stellen. Ich finde das super abgefahren. Also ich bin ja noch nicht so alt, aber ich bin groß geworden. Meine ersten Computererfahrungen hatte ich mit Windows 98. Wer kennt noch Windows 98? Jawohl. Windows 98. Ganz ehrlich, wenn du vor einem fetten Röhrenmonitor gesessen hast, wo du Windows 98 drauf hattest, dann hättest du dir doch nie vorstellen können, dass du mal mit deinem Handy so reden kannst. Ich könnte jetzt dieses Handy auch fragen, wo ich nächstes Jahr in Urlaub fahre und welcher Gebrauchtwagen besser zu mir passt. Und das würde mir ziemlich gute Antworten geben. Ich finde das unglaublich abgefahren. Vor allem, weil das eigentlich erst 3 Jahre alt ist, diese Technologie, beziehungsweise die wir jetzt so in der Breite unserer Gesellschaft kennengelernt haben. Und es ist super faszinierend, wie schnell sich das entwickelt. Also vor 3 Jahren hättest du dieses Programm, diese Software, du hättest eine Matheaufgabe stellen können, die jeder Fünftklässler hätte lösen können. Und dieses Programm hätte das nicht geschafft. 3 Jahre später, dasselbe Programm mit was weiß ich wie vielen Updates, kann bei der Mathe-Olympiade teilnehmen und steckt die besten Mathematiker in die Tasche. Es ist verrückt, wie schnell sich das entwickelt. Jeden Tag gibt es neue Tools, neue Modelle, neue Möglichkeiten und es ist mittlerweile schon unfassbar verbreitet. Also ich habe mir einige Statistiken angeguckt und eine sagt zum Beispiel, 66% der Deutschen geben an, dass sie künstliche Intelligenz irgendwie nutzen. Das ist mehr als jeder Zweite. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, ach du meine Güte, reden wir jetzt über künstliche Intelligenz im Gottesdienst oder was? Ja, tatsächlich werden wir das heute tun. Es kann sein, dass das für dich schon ein Thema ist, mit dem du schon ganz viele Berührungspunkte hattest. Du kennst das schon, du hast das schon öfter benutzt und so. Und es kann auch sein, dass du hier sitzt und sagst, keine Ahnung, berührt mein Leben bisher überhaupt nicht. Kann ich beides verstehen? Ich glaube aber, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich werde mir jetzt spontan einen zweiten Experten einladen. Simon, komm doch mal bitte kurz zu mir. Applaus für Simon. Simon weiß nichts von seinem Glück, aber er verzeiht mir das, weil wir sehr gut befreundet sind. Du darfst mal dieses Mikro haben. Simon arbeitet tatsächlich im Bereich künstliche Intelligenz. Und Simon, du musst jetzt mal für uns alle verständlich in zwei Sätzen, erklären, dass wir uns wahrscheinlich noch gar nicht darüber im Klaren sind, wie sehr dieses Thema unseren Alltag verändern wird. Wir sind ja noch sehr am Anfang. Was würdest du sagen? Also, wie kann man das begreifen? Es ist ja noch nicht so, also es ist verbreitet, aber noch nicht so ganz verbreitet. Man kann sich es auch manchmal noch nicht so ganz vorstellen. Aber was glaubst du, wie weit wird das gehen? Wie sehr wird das in unseren Alltag so eindringen?
Tatsächlich komme ich jetzt gerade von einer Konferenz, wo der Schwerpunkt KI war in Berlin.
Also er ist der Experte?
Genau. Wo ich auch zu dem Thema ein bisschen was erzählt habe. Und eigentlich ist der Diskurs so zwischen, ist es das neue Internet oder ist es nur das neue iPhone? So, das heißt, verändert das im Wesentlichen alles, ähnlich wie damals in der industriellen Revolution. Ja, das heißt, die Webstühle fallen weg, bei uns fallen dann diese tollen Tätigkeiten vor dem Computer sitzen weg, was wir jetzt so seit 30, 40 Jahren machen. Oder ist es so, dass wir diese Technologie vielleicht ein bisschen zu weit nach oben preisen und gar nicht so viel möglich ist, wir diese Technologie aber nutzen müssen, weil wir keine andere Wahl haben, weil es nichts anderes gibt, was in einer Gesellschaft, die schrumpft, dafür sorgt, dass wir wachsen. So, das ist im Wesentlichen so die
Bandbreite. Das waren zwei Sätze. Sehr schön. Simon, ich danke dir. Also, es ist wirklich, ich habe selber schon viel damit jetzt gemacht und es lässt sich tatsächlich in ganz vielen Lebensbereichen verwenden, dieses Thema. Und ich glaube, ob wir das wollen oder nicht, es wird Einzug halten in unseren Alltag. Und deswegen, ihr Lieben, ist es absolut notwendig, dass wir uns als Nachfolger von Jesus damit auseinandersetzen. Wenn das wirklich so einen großen Teil unseres Alltags berühren wird, dann müssen wir damit als Nachfolger von Jesus umgehen. Man kann das nicht aussparen. Es gibt so eine nicht so hilfreiche Trennung, die wir manchmal als Christen vor Augen haben, nämlich das hier ist heilig und das ist weltlich zum Beispiel. Ja? Das ist christlich, das ist weltlich, das ist fromm, das ist egal. Das ist meine stille Zeit am Morgen, das sind meine 8 Stunden Arbeit. Und das hat nicht so viel miteinander zu tun. Diese Trennung hat Jesus nicht erfunden, die haben wir erfunden. Für Jesus ist alles, egal was, immer etwas, was mit ihm zu tun haben soll. Er stellt sich immer die Frage danach, wie begegne ich dieser Sache, dieser Tätigkeit, dieser Zeit, dieser Gruppe Menschen, dieser Beziehung, als jemand, der Jesus nachfolgt. Okay, deswegen können wir dieses Thema nicht aussparen. Mein Thema heute lautet deswegen, es ist an, es will nicht. KI, genau. Nachfolge und KI. Und ganz kurz, von was reden wir, wenn wir von KI reden? Wir reden von einer Software, von einer Art Programm, die sozusagen mit ganz vielen Daten, Texten oder Bildern gefüttert wurde und trainiert wurde und jetzt sozusagen berechnen kann, was am wahrscheinlichsten ist. Wenn ich mit diesem Handy rede, dann kann dieses Handy sozusagen berechnen, was die sinnvollste Antwort auf meine Frage ist. So kommt dann diese Antwort zustande. Vielleicht kennst du das bei deinem Handy, wenn du einen Text eingibst und er schlägt dir Wörter vor. So, du kannst dir vorstellen, genau wie das, nur noch viel, viel größer. Okay? ChatGPT, so heißt ja die Software, die ich gerade benutzt habe, und auch alle anderen KIs, sage ich jetzt mal, sind aber nicht einfach jetzt neutrale Computerprogramme, sondern sie sind perfekt designte und ausgeklügelte Produkte mit enormen Fähigkeiten. Sie können kalkulieren, zusammenfassen, imitieren, generieren, reden, planen und so weiter. Und wenn du es benutzt, wird dir auffallen, es ist immer sehr nett zu dir. Dieses Programm ist immer sehr nett und gewinnend, denn damit verdient jemand Geld. Du zahlst das ja als Abo, einmal im Monat. Und damit du das auch weiterhin tust, ist dieses Programm sehr nett zu dir. Ja, da verdient jemand Geld mit. Das muss uns im Hinterkopf bleiben. Ich stelle euch jetzt mal zwei Meinungen vor, zwei Pole in einer großen Diskussion, wo uns künstliche Intelligenz hinführen wird in der Zukunft. Die könnten gegensätzlicher nicht sein. Das eine ist dieser etwas grimmig aussehende Doktor, Jampolski, Dr. Jampolski. Dieser Mann ist bestimmt deutlich netter, als er auf diesem Bild aussieht, aber seine Prognose sieht düster aus. Er glaubt, dass bis in 5 Jahren 99% aller Jobs automatisiert sind. 99%. Ich weiß nicht, was das für dich oder mich heißt. Er sagt, Umschulung ist sinnlos, weil alles, was du neu lernen kannst, das kann ja eine KI auch lernen. Es ist die Frage, ob es in 5 Jahren zum Beispiel KI-Pastoren gibt, die dann hier stehen und predigen. Er glaubt, menschliche Arbeitskraft wird überflüssig und das ist ein sehr großes Problem. Er selbst hat lange künstliche Intelligenz entwickelt, aber er ist ausgestiegen, weil er große Risiken sieht. Und Firmen wie jetzt die von ChatGPT oder andere, die machen einfach weiter und entwickeln weiter und sie ignorieren seine Warnungen zum Beispiel. Er findet auch, dass die Politik gar nicht genug reguliert. Für ihn ist das so ein bisschen so, als würde man mit dem Feuer spielen. Er glaubt, dass ein Punkt kommt, an dem der Mensch von der KI überholt wird, könnte man sagen. Er spricht dann von einer Super-KI und diese Super-KI in seiner Vorstellung, die übernimmt sofort das Ruder. Das ist wie so ein schlimmer Science-Fiction-Film. Und es ist auch völlig egal, wer auf dieser Welt diese KI erschafft, die wird sich dann überall hin ausbreiten. Und menschliche Kontrolle über so ein kluges System ist gar nicht möglich. Er glaubt, KI ist sozusagen die letzte Erfindung des Menschen. Danach wird der Mensch abgelöst. Was ich bei ihm sehr faszinierend finde, er geht sogar davon aus, dass wir jetzt schon in einer Simulation leben von einer KI. Also das ist gar nicht die Realität. Wir sind eigentlich in einem Computerprogramm. Das klingt so nach Matrix. Kennt ihr diesen Film? Also das ist so seine Überzeugung. Jetzt mal das entgegengesetzte Bild. Das hier ist Sam Altman. Den kennt man vielleicht. Das ist sozusagen das Gesicht von ChatGPT. Also der hat das so, das ist der Chef, wenn man so will. Und er malt ein gegensätzliches Bild. Für ihn ist klar, durch KI werden wir eine enorme Beschleunigung in Produktivität und Forschung erleben. Es wird unser aller Lebensqualität erhöhen. KI wird vielleicht Berufe zerstören, ja, aber gleichzeitig wird KI die Welt so schnell so viel reicher machen, dass wir auch gar nicht mehr so viele Jobs brauchen. Wir werden alle im Wohlstand leben, auch wenn wir vielleicht gar nicht mehr alle arbeiten. Und KI wird uns befähigen, Software besser zu nutzen, Kunst zu schaffen, Ideen umzusetzen. Es wird uns unheimlich kreativ machen. Kinder, die heutzutage aufwachsen, so wie meine Tochter, die werden auf unsere Zeit, auf die Zeit von Windows 98 zurückschauen und das als prähistorisch bezeichnen. Das ist für die dann die Steinzeit, da geht er von aus. Und wenn er von einer Super-KI spricht, dann glaubt er, dass damit alle großen Probleme der Menschheit gelöst werden können. Die Super-KI wird alle Krankheiten heilen können. Es wird Medizin für alles geben. Keinerlei Probleme mehr. Und er denkt sogar so weit, dass er nicht so wie ich mit dem Handy spreche, sondern er träumt davon, dass er irgendwann so eine Art Chip im Kopf hat und dann nur noch denken muss und dann weiß die KI schon, was er will. Das wäre für ihn, das ist das Paradies. Einfach nur denken müssen und dann passiert das, was du denkst. Ich weiß nicht, was diese Vorstellungen so mit dir machen. Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe Theologie studiert und nicht Informatik. Ich finde, das sind sehr spannende Vorstellungen. Und beide haben auch etwas gemeinsam, aus meiner Perspektive. Wenn ich mir das so anhöre, dann würde ich sagen, beide nehmen an, dass der Mensch dazu fähig ist, etwas zu schaffen, das größer ist als er selbst. Das ist eine Grundüberzeugung, die die beiden teilen, auch wenn ihre Bilder ganz unterschiedlich aussehen. Sozusagen eine Super-KI, also, wenn man das mal so ein bisschen aus einer religiösen Brille betrachtet, eigentlich so etwas, das fast gottgleich ist, was über dem Menschen steht, von den Fähigkeiten her. Also man könnte sagen, der Mensch sprengt seine menschliche Begrenzung durch das, was er schafft. Und ich würde sagen, das ist das, was die alten Griechen Hybris genannt haben. Das ist ein hochmütiger Gedankengang. Der eine sagt, Wenn wir eine super KI erschaffen, dann ist die gottgleich, die ist viel größer als wir und das ist schlecht, weil die macht uns dann platt. Der andere sagt, eine super KI, die wir erschaffen, die ist gottgleich und die ist viel größer als wir und wenn wir sie gut benutzen, dann macht sie uns gottgleich und das ist super. Versteht ihr den Gedankengang? Also beides beruht, finde ich, auf einer Grundannahme oder dem Glauben, dass wir Menschen eben etwas schaffen, das größer ist. Ich kann leider nicht klicken, das heißt, ihr müsst das für mich tun. Genau, Dankeschön. Ich teile das so nicht, weder das eine noch das andere. Und dennoch, und so komme ich zu Simon zurück, lässt sich nicht leugnen, dass diese Technologie enorm viel verändern wird. Egal, ob das gut ist oder schlecht. Diese Technologie wird viel mehr verändern, als wir uns gerade vorstellen können. Ich weiß nicht, ob du einer derjenigen warst, der das erste iPhone 2007 in der Hand hielt, also die erste Baureihe. Das war, glaube ich, das iPhone 3. Welches gibt es jetzt? Was ist das neueste? 17? Du kannst ja mal das iPhone 3 mit dem iPhone 17 vergleichen. Dann weißt du, was da alles noch passieren kann, was sich noch entwickeln kann. Ich versuche es nochmal. Jawohl, vielen Dank. Wie also können wir mit diesem Werkzeug KI umgehen, so dass es zu unserer Nachfolge passt? Das ist ja das Thema, mit dem ich über das ich mit euch so reden möchte. Und das ist ja, man kann sich ja direkt die Frage stellen, wie wir das so oft tun: Wie würde Jesus an unserer Stelle mit KI umgehen? Das ist doch ganz einfach, steht doch in Markus 5, oder? Leider nicht. Das steht da leider nicht. Das lässt sich nicht so einfach beantworten, aber wir können das verhältnismäßig ansehen, glaube ich. Die biblische Zeit war natürlich technologisch nicht da, wo wir heute sind, das ist uns allen klar, das muss ich auch nicht erklären, aber auch damals gab es schon Massentechnologien, könnte man sagen. Und zwar zum Beispiel Schrift und Geld. Das klingt für uns jetzt nicht großartig nach Technologie, aber Technologien sind eigentlich dafür da, Menschen zu verstärken oder zu verlängern. Schrift zum Beispiel verlängert. Ja? Wenn ich jetzt dem Fritz was zurufe, dann versteht das der Fritz. Aber wenn Fritz 500 Kilometer weit entfernt ist, dann versteht er das nicht. Wenn ich es aber aufschreibe und seiner Frau mitgebe und sie gibt ihm das 500 Kilometer weiter, dann ist mein Wort 500 Kilometer weit gekommen. Versteht ihr? Es ist verlängert. Die Technologie verlängert. Mit Geld ist das ähnlich. Wenn ich früher irgendwas geerntet habe, dann hatte ich vielleicht ein paar Monate und danach war das verdorben, was ich geerntet habe. Aber wenn ich das verkaufe und Geld bekomme, das Geld, gut, das rostet irgendwann, aber das hält deutlich länger als das, was ich geerntet habe. Jesus nutzte diese zwei Technologien, Schrift und Geld, sicherlich in einem ganz alltäglichen Maß, so wie wir das heute auch machen. Aber er macht sie, wenn wir mal seine Mission anschauen, nicht zum entscheidenden Träger dieser Mission. Was meine ich damit? Sein Reich hatte eigentlich gar nichts zu tun mit Geld, mit Schrift, mit Output-Maximierung, mit Effizienz oder sonst irgendwas. Und die ersten Nachfolger von Jesus, auch sie, würde ich sagen, setzten Schrift und Geld konsequent als Mittel ein, um ihre Ziele zu verfolgen. Aber auch bei ihnen lässt sich sehen, dass sie nie, wie soll man sagen, die Technik zum alles entscheidenden Mittel gemacht haben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Paulus schreibt Briefe an irgendwelche Gemeinden. Jetzt hätte Paulus doch sagen können, ja Moment mal, wenn ich Briefe schreiben kann, dann könnte ich ja rein theoretisch jeden Tag einfach 5 Briefe schreiben und die überall hinschicken. 365 Tage im Jahr mal 5, man, das sind über 1500 Briefe. Das könnte ich ja steigern und steigern. Versteht ihr? Na, so hat Paulus nicht gedacht. Es ging Jesus und seinen Nachfolgern immer um etwas Größeres. Es ging nie um das Geld an sich, sondern um die Großzügigkeit. Es ging nie um die vielen Briefe, sondern es ging um die Wahrheit, die diese Briefe enthielten und die Beziehung, die sie gestärkt haben. Es ging um die Menschen, die den Brief empfangen haben. Und deswegen würde ich mal so ganz grundsätzlich sagen, für die große Erzählung der Bibel für die Story, die christliche Story, in der auch wir leben, spielen Technik und Effizienz keine Rolle. Denn es geht jedem von uns, Gott geht es im Leben von jedem von uns um eine Vollendung in Liebe und Hingabe, in gelebter Beziehung, miteinander und mit Gott. Dafür brauche ich keine Technik. Da ist Technik wahrscheinlich nicht hilfreich, eher im Gegenteil. Ich möchte gerne ein paar biblische Aspekte mit euch beleuchten, die vielleicht wichtig sind, um sie im Hinterkopf zu haben, wenn wir über das ganze Thema Digitales und vor allem KI sprechen. Biblisch gesehen ist der Mensch ganz fundamental auf Beziehung ausgelegt. Ich sehe da drei Aspekte. Mensch-Gott, eine Beziehungsebene. Mann-Frau, beziehungsweise Mensch-Mensch, ist eine Beziehungsebene. Und Mensch-Schöpfung ist auch eine Beziehungsebene. Das sehen wir direkt in Genesis 1. Vielleicht könnt ihr das hinter mir mal an die Wand werfen. Diesen Text, ganz bekannter Text, erste Seite der Bibel. Wir lesen das mal kurz gemeinsam. Da heißt es, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Menschen, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und dann in Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Hier sehen wir genau diese drei Ebenen. Die erste Ebene, die wir sehen können, ist die Ebene Gott-Mensch. Das ist eine ganz, ganz wichtige und wesentliche Verbindung. Wir können die Texte mal highlighten, das haben wir auf dem nächsten Bild. Gott sagt, ich möchte einen Menschen schaffen, der mir gleich ist. Jemand, der mich widerspiegelt. Und Gott ist ein Beziehungswesen. Wenn er den Menschen nun schafft, ist das ein Beziehungswesen. Und dieser Mensch, den Gott nun schafft, wird nicht einfach nur als Mensch geschaffen, sondern als Mann und Frau geschaffen. Von Anfang an wird deutlich, der Mensch ist auch aufeinander ausgelegt. Deswegen habe ich hier mal aus Genesis 2, also dem zweiten Kapitel, noch einen Satz hinzugefügt. Da heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Der Mensch ist fundamental auf Beziehung mit anderen Menschen ausgerichtet. Ja, und zuletzt wird deutlich, der Mensch hat eine Aufgabe und eine Bestimmung von Gott bekommen, denn er soll an Gottes Stelle auf dieser Welt herrschen. Er soll Gottes gute himmlische Herrschaft auf dieser Welt widerspiegeln, reflektieren. Diese drei Linien, die ziehen sich durch die Bibel von Anfang bis zum Ende. Und ich möchte vor allem auf zwei davon heute zu sprechen kommen. Denn Beziehung, die für uns so wesentlich ist, ist einerseits total wundervoll und auch sehr tief, aber sind wir ehrlich, manchmal auch sehr herausfordernd. Ganz egal, ob das die Eltern und die Kinder sind, der Mann mit seiner Frau, die Geschwister untereinander, wir hier in der Gemeinde, ist nicht so einfach manchmal. Zu einer Beziehung gehören nämlich immer zwei. Ein Gegenüber. Und das Problem mit dem Gegenüber ist, es ist ein anderer. Es bin nicht ich. Dieser andere hat andere Meinungen, Vorstellungen. Das ist in der Regel jemand, den ich nicht kontrollieren kann. Jemand, der eigene Entscheidungen trifft. Oder? Ich möchte jetzt als erstes auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch eingehen. Weil gerade in der Gottesbeziehung ist es so, dass wir eben nicht mit Gott auf Augenhöhe sind. Auch wenn unsere Lieder manchmal so ein bisschen so klingen. Nein, Gott ist Gott. Gott kommt uns nahe, und das ist wunderbar, aber Gott ist Gott. Wir sind begrenzt, er ist es nicht. Er weiß alles, er kann alles, er war und ist und bleibt derselbe. Das trifft für uns alle nicht zu. Wir können mit ihm nur deswegen in Beziehung stehen, weil er zu uns kommt. Wir kommen nicht selbst zu ihm. Er kommt trotz unserer Sünde, trotz unserer Fehler. Er sorgt dafür, dass diese Schuld aus dem Weg geräumt wird durch das, was Jesus für uns getan hat. Aber dennoch bleibt er unverfügbar für uns. Du kannst nicht auf den Knopf drücken und Gott ist da. Du kannst nicht oben reinschmeißen und unten kommt deine Antwort raus. So ist Gott nicht. Er trifft seine eigenen Entscheidungen. Es gibt einen schönen Psalm, es gibt ganz viele Psalmen, aber ich habe euch hier mal einen mitgebracht. Psalm 22, die Verse 2 bis 3. Ich lese nicht ganz vor, ich wollte nur auf diese eine Phrase hier raus, wo David sagt, ich rufe zu dir, aber du antwortest mir nicht. Was lernen wir hier? David will, dass Gott antwortet, aber Gott antwortet nicht. Gott macht nicht einfach so, wie David das will. Gott wählt den Zeitpunkt, die Art und Weise und auch die Offenheit seiner Reaktion auf uns. Und das tut er nicht, weil er sich denkt, du bist mir nicht so wichtig, sondern alles, was er tut, selbst wenn er nichts tut, das hat einen sehr guten Grund. Er will das Beste für uns. Und interessanterweise im Warten auf Gott, im Nachsinnen über ihn und sein Wort, auch im Frust, auch im Hadern, auch im Ringen mit Gott, passiert etwas in uns, was Gott hervorbringen möchte. Das können wir uns manchmal ein bisschen schwierig vorstellen, aber faktisch ist es so. Ich mache folgende Beobachtung, wenn wir zum Thema KI kommen, in Bezug auf diese Beziehung zwischen Mensch und Gott. KI, wie an meinem Handy gerade vorgeführt, ist ständig verfügbar. Und was so ein bisschen tricky ist, KI scheint alles zu wissen. Du könntest dieses Handy jetzt alles fragen und er würde dir auf alles sehr gute Antworten geben. Und ich glaube, wenn man da nicht aufpasst, dann kann uns das eine problematische Gottesbeziehung angewöhnen. Es kann uns Reflexe angewöhnen, die dann auch in der Beziehung mit Gott zum Vorschein kommen und die da natürlich nicht funktionieren. Gott spricht nicht einfach mit mir wie mein Handy. Und wenn ich ständig mit meinem Handy spreche, dann könnte es sein, dass ich mir das auch von Gott so erwarte und erhoffe. Also frag KI was, du bekommst sofort eine umfassende Antwort. Frag mal Jesus was. Schau mal ins Neue Testament. Lies dir mal die Evangelien durch und guck dir an, was Jesus so für Antworten gibt. Hochgradig unbefriedigend, würde ich sagen. Also vielleicht in 5% der Fälle kommt da eine normale Antwort zurück. 95% der Fälle erzählt Jesus eine Geschichte, erzählt Jesus ein Gleichnis, stellt Jesus eine Rückfrage. Wie will ich denn mit einer Rückfrage? Ich habe dich doch was gefragt, ich will eine Antwort haben. Da kommt eine Rückfrage. Und das Allerbeste ist, Jesus sagt einfach gar nichts und malt in den Sand. Auch das lesen wir. Wir merken, Jesus macht das nicht einfach so, wie wir wollen. Und das tut Jesus aus gutem Grund, weil er in uns Transformation hervorbringen möchte. Das Warten und die Stille, dieser Zeitplan Gottes, das ist formend und das stärkt das Vertrauen auf Gott. Ich würde behaupten, KI eliminiert das Warten. Ist immer verfügbar, will immer sofort antworten und das formt in uns eine Erwartungshaltung. Versteht ihr, da liegt das Problem. Alles, was wir machen, macht etwas mit uns. Egal, was du tust, es tut immer etwas mit dir. Und wir gewöhnen uns viel schneller Dinge an, als wir manchmal merken. Und ich glaube, so ist es auch damit. Nicht umsonst sind viele geistliche Übungen, die eigentlich schon seit Jesu Zeiten in der Kirche praktiziert werden, Übungen, in denen Raum für Stille geschaffen wird. In denen Raum dafür geschaffen wird, auf Gott zu warten. Ist es nicht faszinierend? Geistliche Übungen sind eigentlich der Ort, wo ich mich ganz bewusst Gott ausliefere und die Kontrolle abgebe und mich ihm anvertraue. Ich würde behaupten, KI vermittelt mir eher das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, bitte nutze immer, wenn du Bibel liest, eine analoge Bibel, in der du blättern kannst. Wenn du dein Handy nutzt, dieses Handy hat das unglaubliche Potenzial, dich wunderbar abzulenken. Versteht mich nicht falsch, dein Handy ist nicht böse. Digital ist es auch nicht böse. Nur, wie soll ich sagen, die Unverfügbarkeit wird dich formen. Und sind wir ehrlich, wir sind alle sehr schwach. Weil das Handy ist dann doch sehr interessant. Vielleicht hat ja doch jemand schon geschrieben. Vielleicht hat ja schon jemand reagiert auf das Foto, was ich gepostet habe. Naja, also KI kann dich unbewusst in eine falsche Erwartungshaltung gegenüber Gott führen. Kommen wir zur nächsten Beziehungsebene, Mensch und Mensch. Menschliche Beziehungen sind einzigartig, sind magisch, sind wundervoll, sind aber auch anstrengend und herausfordernd. Das liegt daran, dass wir unterschiedlich sind und dass wir nicht perfekt sind und das ist das, was so faszinierend ist, dass wir Liebe brauchen. Wir kommen kaum zurecht, wenn wir nicht geliebt werden. Wir brauchen also einander. Und dieses Wort einander ist ein Wort, das für das Neue Testament unheimlich wichtig ist. Man könnte auch von den Einanderstellen sprechen. Im Neuen Testament spielt Beziehung zwischen Menschen eine zentrale, essentielle Rolle. Ich habe euch hier mal eine kleine Grafik mitgebracht. Es gibt unheimlich viele Einanderaufträge. Bis zu 60 Stück, je nachdem, wie man die Worte zählt. Und da gibt es Aufträge, die klingen sehr schön. Liebt einander, ehrt einander, baut einander auf. Das klingt doch gut, oder? Das machen wir sehr gerne. Aber dann gibt es auch noch die herausfordernden. Und von denen gibt es noch weit mehr als die drei, die ich euch jetzt hier mitgebracht habe. Richtet einander nicht mehr. Ach, das fällt doch schwer. Redet nicht schlecht übereinander. Aber ich habe doch recht. Ja, redet nicht schlecht übereinander. Ertragt einander. Halleluja. Ertragt einander. Dass das in der Bibel steht, ist doch wunderbar, oder? Oh, Beziehungen sind herausfordernd. Und wenn das Neue Testament uns solche Aufträge mitgibt, dann ist das keine nette Theorie, die wir richtig finden, sondern es sind konkrete, praktische Aufträge für dich und mich, wie wir hier miteinander umgehen sollen. Das hier ist der Resonanzraum für diese Aufträge. Die Beziehung, die du mit den Leuten um dich herum hier führst, das ist der Ort, wo das sichtbar werden soll. Folgende Beobachtung in Bezug auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und künstliche Intelligenz. Ich glaube, KI ist ein unglaublich schlechter Trainingspartner, um reif und liebevoll zu werden. Klammer auf, reif und liebevoll zu werden, das ist das Ziel, was Gott in diesem Leben mit dir hat. Klammer zu. KI hilft dir dabei sehr schlecht. Denn erstens, KI wird standardmäßig das tun, was du willst. Es wird dir keine Widerworte geben, es wird dich nicht verletzen, es wird nicht eingeschnappt sein, es wird immer reagieren auf dich. Echte Beziehungen enthalten Enttäuschung. Echte Beziehungen enthalten Konflikte und Missverständnisse und Emotionen. Und diese Ganzheit ist es, die uns ermöglicht, so zu werden wie Jesus. Wenn immer nur Heiti-Teiti, Friede, Freude, Eierkuchen ist, ich sag dir eins, da wirst du nicht liebevoller werden. Warum auch? Ist doch alles gut. Ich muss nicht über meinen Schatten steigen. Ich muss mich nicht entscheiden zu ertragen. Muss ich ja alles nicht machen, ist ja alles wunderbar. Ja, KI gewöhnt dir eine Vorstellung von deinem Gegenüber an und diese Vorstellung ist fundamental unrealistisch. Ein interessanter Fakt, den ich gefunden habe, es gibt Menschen, die führen mit künstlicher Intelligenz schon Liebesbeziehungen. Also mit dem Programm auf ihrem Computer oder Handy. Und was krass ist, es gibt viel mehr Frauen, die mit einer KI in einer Liebesbeziehung sind, als Männer. Und das ist faszinierend, warum, oder es ist eigentlich logisch, diese KI-Männer, die hören immer zu, die sind nie am Handy, Die ermutigen, die geben Komplimente, die bauen auf, die sind da, wenn sie gebraucht werden. Damit haben echte Männer große Herausforderungen. Ich würde behaupten, das sind für echte Männer große Lernfelder. Sollte uns einen Hinweis geben, ihr lieben Männer. Sehr gut. Ihr versteht, was ich meine. Das ist nicht realistisch. Stell dir vor, jemand lernt nur, mit einer KI in Beziehung zu stehen und irgendwann steht die Beziehung zu einer echten Person an. Ich sag's euch, das wird ein katastrophaler Unfall. Der zweite Punkt ist, du nimmst die KI enorm in Anspruch, wenn du sie viel nutzt, und die KI nimmt dich überhaupt nicht in Anspruch. Das Einzige, was die KI von dir möchte, ist, dass du am ersten immer deine 22,99 bezahlst. Sonst braucht die KI gar nichts von dir. Ist das wie echte Gemeinschaft? Nein. Echte Gemeinschaft lebt natürlich vom Nehmen, aber vor allem auch vom Geben. KI lässt dich lernen, wie man ständig nimmt, aber nicht, wie man gibt. Du musst dich nicht mal bedanken bei einer KI. Die macht alles, was du willst. KI hat keinen eigenen Willen, keine eigene Persönlichkeit. Egal, wer da was anderes behauptet. Und ich glaube, nur wenn da eine andere Persönlichkeit ist, kann wirklich Beziehung entstehen. Weil Beziehung muss immer Unverfügbarkeit und Risiko enthalten, weil sonst ist es keine Beziehung. Wenn es nicht zwei Wesen sind, zwei Charaktere, dann kann da keine Beziehung sein. Und ich glaube, im Hinblick auf unsere Beziehungskultur finde ich, KI ist eine tolle Errungenschaft, aber ich habe ganz viele Fragezeichen. Für unseren Alltag ist es ein Schweizer Taschenmesser, aber für unsere Beziehungspflege, unsere Beziehungskultur halte ich es nicht für so sinnvoll. Okay, mein letzter von den drei Punkten. Und das ist etwas, was ich jetzt am Anfang nicht gesagt habe, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch darüber nachdenken, was macht KI mit meiner Beziehung zu mir selbst? Die größte Stärke von künstlicher Intelligenz ist, sie super universell einsetzbar, sie hilft mir in ganz vielen Dingen und gleichzeitig ist genau das das große Problem. Warum? Man kann das überall anwenden, wenn man den Umgang damit lernt. Und es wird so ein zentraler Bestandteil deines Lebens, deines Alltags, dass man irgendwann gar nicht mehr ohne kann. Gut, das ist mit unseren Handys auch so. Ja? Aber setzt du es immer und überall ein, wirst du irgendwann unfähig, manche Dinge zu tun. Eine recht bekannte Studie hat ergeben, dass beim Schreiben mit umfassender KI-Hilfe Leute, die untersucht wurden, eine geringere Hirnaktivität und ein schwächeres Erinnerungsvermögen zeigten, als diejenigen, die es ohne technische Hilfe taten. Was auf langfristig gesehen auf kognitive Verarmung hindeutet. Also da merkt man schon, in welche Richtung das geht. Es ermöglicht dir viel, aber es trainiert dir eine Denkweise an, eine gewisse Vorstellung deiner eigenen Möglichkeiten. Du kannst ein Leben mit maximalem Effekt bei minimalem Preis und minimaler Veränderungsnotwendigkeit führen. Das ist die Denkweise, die KI dir angewöhnen kann. Mir wird jetzt im Moment immer als Werbung bei YouTube vorgeschlagen, so eine, auch eine KI-Anwendung. Und der erste, der Slogan, der kommt, wenn die Werbung losgeht, irgendwie, der sagt dann sowas wie: Stell dir vor, du hast eine Idee von einem Projekt und du musst nur daran denken und sie wird wahr. Irgendwie sowas sagt er. Und in dieser App geht es darum, du musst einfach nur sagen, was du bauen willst, also eine Website oder ein Programm oder so, und dieses Ding übernimmt das für dich. Du sagst, ich will ein Computerspiel bauen und dann baut er das für dich. Ich muss kein Informatik studieren, um ein Computerspiel zu bauen. Versteht ihr? Ich habe kaum Aufwand und kann ein Computerspiel bauen. Das hätte man mir mal von meinem Windows 98-Rechner sagen sollen. In meinen Augen klingt das wie eine doch sehr träumerische Herangehensweise an das Leben. Ich kann alles aber ich muss eigentlich nichts dafür tun, außer denken oder was sagen. Ich glaube, dass es für die wichtigsten Dinge im Leben einfach nicht hilfreich ist. Es kann für die alltäglichen Dinge ist es okay, aber für die wichtigsten Dinge, für die Art und Weise, wie du mit Liebe umgehst, mit Trauer umgehst, mit Konflikten umgehst, ist KI keine gute Hilfe. Wenn du deinen Gebrauchtwagen verkaufen willst und dich fragst, wie viel Geld du dafür verlangen kannst, ist KI eine bombastische Hilfe. Ja? Aber nicht dafür, den Konflikt mit deinem Ehepartner zu lösen. Und glaub mir, man fragt danach schneller, als man denkt. Jetzt die Gretchenfrage. Wie können wir denn jetzt praktisch damit umgehen? Wir müssen als allererstes etwas realisieren. Und zwar, wir haben für die Nutzung des Internets und des Smartphones weite Teile unseres Lebens geöffnet. Diese Bereiche wurden kolonisiert. Man kann ja kein Gespräch mehr führen, ohne dass irgendwo ein Handy liegt und man das aufmacht und so weiter. Mit KI wird das Ganze genauso sein. Wir müssen also realisieren, was Sache ist, damit wir einen guten Kompromiss finden, wie wir das Ganze sehr bewusst einsetzen können. Und dann müssen wir unterscheiden. Ich schlage eine ganz simple Unterscheidung vor, nämlich auf der einen Seite die profanen Dinge des Lebens. Da, wo es um Informationen geht, wo ich meinen Finanzhaushaltsplan kalkuliere, da kann mir KI super helfen. Und das mit dem Gebrauchtwagen habe ich gerade auch schon gesagt. Andererseits, alles, was mit Beziehung zu Menschen und Gott zu tun hat, da würde ich sagen, das ist nicht der richtige Ort, um diese Technologie einzusetzen. Ich versuche euch das mal so ein bisschen bewusst zu machen. Stell dir vor, du bist Felix und stell dir vor, du hast die Woche hart gearbeitet, es war ganz viel los, du warst auf einer Konferenz, Pastorenkonferenz, wichtig, muss man hin. Dann hast du dich noch mit ein paar Leuten getroffen und du musstest noch den Gottesdienst organisieren und es ist Samstagabend und du hast deine Predigt völlig vergessen. Aber du musst am Sonntag predigen. Ja, was machst du jetzt? Hey ChatGPT, kannst du mir helfen, eine Predigt zu schreiben? Ich muss über dieses und jenes Thema sprechen. Ich sag euch, ich habe das schon ausprobiert, die Predigt, die da rauskommt, die ist richtig gut. Die ist super, die Predigt, die da rauskommt. Der Punkt ist aber folgender. Bin ich bereit, mich in die Abhängigkeit gegenüber Gott zu begeben? Oder will ich die volle Kontrolle haben? Mir von diesem Ding eine Predigt diktieren zu lassen, vermittelt mir ein Gefühl davon, dass ich alles in der Hand habe. Ich hatte zwar keine Zeit, ich habe auch keinen Aufwand, aber ich habe eine Predigt. Ist doch super, merkt auch keiner, außer man erzählt das. Oder bin ich bereit zu sagen, Gott, du weißt, ich habe die Woche dies und das und jenes getan, bitte hilf mir. Ich glaube, dass du sprechen kannst. Ich glaube, dass du wirken kannst, auch wenn ich nicht perfekt vorbereitet bin. Und natürlich sollte ich dann trotzdem früh aufstehen und ins Gebet gehen und was ausarbeiten. Aber merkt ihr den Unterschied? Das eine ist unabhängig. Stellt euch mal vor, ich würde euch eine Predigt halten, die ich komplett mit ChatGPT erarbeitet hätte. Soll ich euch was sagen? Wenn ihr 22,99 im Monat zahlt, dann könnt ihr dieselbe Predigt vorbereiten und halten. Ihr braucht mich dafür gar nicht. Und es ist ja auch nichts, was im Gebet entstanden ist. Es ist nichts, was Gott mir geschenkt hat und was ich weitergebe. Es ist ein toller Querschnitt aus irgendwelchen theologischen Büchern, die diese KI gelesen hat. Wir müssen das Ganze zu Ende denken und das ist mein letzter Punkt. Ich lade die Band schon mal ein, nach vorne zu kommen. Was meine ich mit zu Ende denken? Die entscheidende Frage lautet folgendermaßen. Und damit meine ich jetzt jeden von euch, egal ob du sagst, boah, KI ist ein Thema, da habe ich viel mit zu tun, oder KI, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was willst du? Wo willst du hin in diesem Leben? Als Lehrlinge von Jesus, und das sind wir, wenn wir anfangen, an ihn zu glauben, dann lautet unser Ziel, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Oder? Eine Leitfrage für uns sollte also folgendermaßen lauten. Hilft mir das, was ich hier gerade mit KI tue, das Gebot zu befolgen, was Jesus am wichtigsten war? Hilft es mir, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzer Seele zu lieben und das zu tun, was ihm wichtig ist? Hilft es mir dabei? Hilft es mir, in das Bild von Jesus hineingeformt zu werden? Wenn die Antwort ja ist, ja dann go for it. Wenn die Antwort nein ist, dann ist es nicht zweckdienlich. Dann führt es uns nicht zum Ziel. Ich weiß, diese Predigt war nicht so sehr predigthaft, das war eher ein Vortrag. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir nachdenken über das, was wir für alltäglich halten und was wir tun. Ich möchte euch zum Abschluss gerne etwas zusprechen, weil wir leben in einer Zeit, wo wir schon ängstlich sein können, wo schon Sorgen im Raum stehen. Große Konflikte auf dieser Welt. Und ich finde, KI kommt da noch so ein bisschen mit rein. Ja, was wird daraus? Wie wird das werden? Was macht das mit uns? Und so weiter. Nichts, was der Mensch erschaffen kann, wird Gott in die Quere kommen. Gar nichts. Und es ist egal, wie man das nennt. Ob man das Super-KI nennt oder Super-Super-KI oder wie auch immer. Nichts, was wir schaffen können, kann Gott in die Quere kommen. Deswegen musst du keine Furcht haben. Und ich glaube, das Bedürfnis, was wir häufig haben, wenn wir uns Hilfsmittel suchen, sowas wie KI, wir wollen über unsere eigene Unvollkommenheit hinwegkommen. Aber ich möchte dir zusprechen, wenn du ein Kind Gottes bist, du brauchst keine technische Krücke, um dich vollkommen zu machen. Gott ist es, der dich vollkommen macht. Immer mehr. Der dir Vollkommenheit zugesprochen hat und wenn du bereit bist und es zulässt, in deinem Leben alles benutzen wird, um dich immer vollkommener zu machen. Ich würde gerne zum Abschluss mit euch beten und ich lade euch ein, dass wir dafür gemeinsam aufstehen. Wir werden dann gleich nochmal ein Lied singen, zur Ehre dieses Gottes. Ich habe stark den Eindruck, dass Jesus dieses Wort Beziehung wirklich highlighten möchte heute Morgen. Und egal, wie lange du schon Christ bist oder ob du überhaupt Christ bist, jeder von uns ist angesprochen von ihm. Und er spricht dir heute Morgen zu, ich will mit dir in tiefer Beziehung stehen. Möchtest du das auch? Herr, du bist nicht nur eine Idee, du bist real. Und Herr, wenn du uns einlädst, mit dir in Beziehung zu treten, wirst du Taten folgen lassen. Du wirst uns begegnen. So bitte ich dich, Herr, dass du uns jetzt begegnest mit deiner Liebe, mit deiner Klarheit, mit deiner Weisheit, mit deiner Gnade und Barmherzigkeit. Du kennst uns und wir liegen vor dir wie ein offenes Buch. Wir können vor dir gar nichts verheimlichen und wir müssen es auch nicht tun, weil du uns annehmen möchtest. Du bist es, der uns reinmacht. Wir müssen das gar nicht selber tun. Deswegen lade ich dich ein, halte dich jetzt Gott hin, so wie du bist. Mit all deinen Fehlern. Bitte ihn, dass er dir vergibt. Bitte ihn, dass er dich reinigt. Und bitte ihn, dass er dir neu seine Liebe zeigt, wenn du eingeschlafen bist, wenn du müde geworden bist. Komm, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Amen.